der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Willkommen beim DGQ Qualitätspodcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute tauchen wir ein in die Welt der Audits. Aber keine Sorge, das klingt trockener, als es wird. Wir sprechen über die Herausforderungen, mit denen QM-Verantwortliche und AuditorInnen täglich kämpfen und wie Digitalisierung und KI dabei helfen können. Dafür haben wir einen besonderen Gast eingeladen, der uns spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar überraschende Erkenntnisse liefern wird. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Next Audit UG und Co-Founder der Modell Aachen GmbH. Herzlich willkommen, Alexander Stoffers. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Bevor du gleich die Gelegenheit hast, ein paar Worte zu dir selber zu sagen, ich habe dir einen Satzanfang mitgebracht und ich lade dich ein, einmal folgenden Satz zu ergänzen. Ein Audit ist für mich gewinnbringend, wenn
alle digital unterwegs sind und möglichst wenig Dokumentationsaufwand nachher gemacht werden muss oder nachher im Audit tatsächlich auftritt.
Das gucken wir uns nachher gerne mal an. Du bist ja Gründer, Geschäftsführer zweier Startups. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wie kamst du dazu und was ist da so eure Vision?
Ja, genau. Ich bin ursprünglich Aachener, habe hier in Aachen studiert, damals am Lehrstuhl für Qualitätsmanagement hier in Aachen Professor Schmidt kennengelernt und die Gründer damals dann auch von Modell Aachen. Das war das erste Startup, was wir gegründet haben 2009. Dort war ich aber nicht, also ich bin dort nicht Geschäftsführer, ich war auch nie Geschäftsführer, habe dort aber das ganze Produktthema, das Kuwiki, vorangetrieben. Damals haben wir uns die Frage gestellt, wie man Managementsysteme so gestalten kann, dass sie nicht nur für den Auditor gemacht werden, also dass die Dokumentation nicht nur für den Auditor gemacht wird, sondern dass es wirklich etwas ist, was die Mitarbeitenden im Alltag auch nutzen können. Und das habe ich mit vorangetrieben bis 2018 und zu dem Zeitpunkt wollte ich gerne wieder was Neues machen und dann ist daraus die Idee für Next Audit, für die Audit Cloud entstanden, wo ich mich gefragt habe, wie kann man Audit-Prozesse digitaler gestalten, so gestalten, dass man wenig Dokumentationsaufwand hat, dass man sich wirklich auf den Kern des Auditierens fokussieren kann. Und das ist jetzt etwas, was ich seit 5 Jahren vorantreibe mit einem kleinen Team hier in Aachen, mit sehr interessanten Kunden, die wir gewinnen konnten. Und ja, ich versuche zu verbinden, so die Themen Qualitätsmanagement und Startups. Das sind so zwei Themen, die mich sehr interessieren. Und auch wenn man manchmal denkt, das Thema Auditieren ist etwas Trockenes, das ist auch tatsächlich manchmal so, kann man da aber wirklich viele, viele interessante Dinge tun und es macht jeden Tag Spaß.
Was sind denn so die besonderen Herausforderungen im Audit-Alltag? Du sprichst ja mit ganz vielen Kunden, Kundinnen. Ist es tatsächlich die Dokumentation, die lästig ist oder womit haben Sie am meisten zu kämpfen?
Also wir haben dazu mal eine Studie gemacht, eine Umfrage gemeinsam mit der RWTH Aachen und da sind 3 Hauptherausforderungen rausgekommen. Das eine ist wirklich das Thema Dokumentation, was ein riesenlästiges Thema ist. Das zweite Thema ist die Wirksamkeit von Maßnahmen, also dass nachher die Wirksamkeit von Audits nicht so groß ist und das führt dann auch wieder dazu, dass Audits nicht so positiv angesehen werden im Unternehmen. Und der dritte Punkt ist, dass Information, Wissen nicht wirklich fließt. Also gerade bei großen Organisationen, dass es nicht so einfach ist, das Auditwissen, was generiert wird, also ich habe da ja ganz, ganz interessantes Wissen, was eigentlich generiert wird, dass das nicht fließt und dass das etwas ist, was auch eine große Herausforderung gerade für größere Unternehmen dann darstellt. Also das sind so die 3 Top-Themen. Und ein Thema dann nochmal darüber ist die Wahrnehmung von Audits. Also ich frage immer wieder auch in Veranstaltungen, was verbinden Sie mit Audits im Unternehmen? Frag dort nicht Auditoren, sondern normale, in Anführungsstrichen normale Mitarbeiter. Und die Rückmeldung ist hauptsächlich negativ konnotiert, extrinsische Faktoren, es geht immer um Stress, um Bürokratie, muss das sein? Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wenn man diese Grundherausforderungen löst, dass man da auch sehr, sehr viel tun kann, auch dass die Wahrnehmung von Audits positiver zu gestalten. Und das ist ein Thema, was sozusagen noch darüber liegt, was mich persönlich antreibt.
Finde ich ganz spannend, also die Wahrnehmung im Unternehmen auch anzugehen, quasi was die Audits betrifft. Wie helfen jetzt da digitale Systeme? Sind sie der Alleskönner?
Also digitale Systeme helfen aus meiner Sicht erstmal vor allen Dingen das Thema Dokumentationsaufwand massiv zu reduzieren. Also wir wissen zum Beispiel bei uns durch die Rückmeldung von Kunden, dass dort häufig 8 Stunden pro Audit eingespart werden kann. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, also in einer Studie, die wir gemacht haben, war das durchschnittliche Audit mit Vor-, Durchführung und Nachbereitung, da lag der Aufwand bei 19 Stunden. Und wenn man sich überlegt, dass man da einfach schon mal durch einen digitalen Prozess wirklich einen großen Anteil auch an Zeit einsparen kann, dann hilft das sehr, sehr stark. Der zweite Punkt ist, dass ich nur, wenn ich digital unterwegs bin, auch die Daten an einem Single Source of Truth speichere und wirklich auswertbar machen kann. Ansonsten habe ich irgendwelche Excel-Datengräber, wo keiner mehr reinschaut. Oder noch schlimmer, irgendwelche Word-Dokumente, wo niemand vernünftig drin suchen kann, Erkenntnisse rausziehen kann. Und da hilft einfach ein digitaler Prozess, erstmal per se sofort diesen ersten Gewinn, diese low-hanging fruits, sich zu schnappen und den Prozess effizienter zu machen. Und das Zweite ist dann, eine Basis zu begründen, wo ich Auswertung machen kann, wo ich KI nutzen kann. Und das ist etwas, warum Digitalisierung dort sehr stark hilft. Vielleicht das noch zu ergänzen. Digitalisierung ist für uns nicht Digitisierung. Also Digitisierung, darunter verstehen wir, dass man eine Checklisten-App einfach einsetzt oder dass man vielleicht etwas von einem Papierdokument in ein Excel-Dokument überführt. Aber das hilft nicht, sondern es hilft nur der komplett durchgängige Prozess von der Planung bis zur Maßnahmenumsetzung und auch der Wirksamkeitsprüfung. Erst dann habe ich diesen gesamten Benefit. Deswegen ist es so wichtig, da den Prozess wirklich zu digitalisieren und nicht nur ein kleines Stückchen digital abzubilden.
Nochmal ein wichtiger Aspekt da drin, wenn wir davon sprechen, was ist eigentlich eine digitale Durchführung eines Audits, wo beginnt sie? Das klingt ja auch alles sehr plausibel und gut. Wie sieht die Welt da draußen aus für dich? Was erkennst du in den Unternehmen? Wo stehen die?
Auch da haben wir natürlich ganz, ganz gute Zahlen. Einerseits natürlich durch unseren eigenen Vertrieb, wo wir immer wieder merken, wie viele Unternehmen sind noch auf Word und Excel unterwegs. Und wir haben auch dort eine Erhebung mit der RWTH gemacht, auch jetzt schon ein paar Jahre her. Da waren über 90% der Unternehmen noch mit Word und Excel unterwegs. Mittlerweile würde ich sagen, so aus unseren eigenen Zahlen ist das etwas besser geworden, aber noch weit über 80% sind nicht voll digitalisiert. Das ist für uns als Anbieter natürlich ganz schön, also der Markt ist noch groß. Aber volkswirtschaftlich ist das eine Vollkatastrophe. Ich habe einen interessanten Artikel in der Wirtschaftswoche gelesen. Da ging es darum, dass die Produktivität zwischen Amerika und Deutschland, oder USA und Deutschland, in den letzten Jahren extremst auseinandergegangen ist. Amerika deutlich produktiver als in Deutschland. Und dagegen wurden die Anlageninvestitionen gesetzt. Und dann sieht man, in Deutschland wird in Steine investiert. Ganz, ganz viel der Investitionen halt in neue Gebäude oder andere Dinge in dieser Richtung. Und in Amerika in Software. Und da erkennt man quasi schon, dass da ein riesen Nachholbedarf ist. Das heißt, ich kann jeden ermutigen, ob es unser System ist, ein Konkurrenzsystem, völlig egal. Aber digitalisiert es, weil nachher der ROI, der Return on Invest, der ist bei größeren Unternehmen, ist der weit unter einem Jahr. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, es nicht zu tun. Und das ist etwas, wo ich persönlich jetzt, da muss man ran, da muss man etwas tun. Und ich glaube, dass da einfach Digitalisierung von außen ist natürlich nur ein ganz, ganz kleines Themenfeld im Unternehmen. Aber trotzdem kann man damit einen Beitrag leisten, einfach produktiver zu werden, die Volkswirtschaft auch produktiver zu machen.
Hast du einen Einblick oder Erfahrung, wo da die Hürden sind? Also womit tun sich Unternehmen schwer zu sagen, okay, wir gehen da jetzt auch mit einer Software ran. Scheinbar gibt es ja auf dem Markt auch zahlreiche Anbieter und Erfahrungswerte dazu. Aber woran hängt das so zu Beginn?
Ja, ich glaube, ein Thema ist die Buying Power im QM, also dass einfach in Qualitätsmanagement häufig nicht die großen Budgets sind und dass da natürlich genau geschaut werden muss, investiere ich jetzt eher vielleicht in die Dokumentation von meinen Prozessen oder versuche ich das interaktiver zu machen oder geht es nachher darum, die Auditprozesse digitaler abzubilden. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt. Dann würde ich auch sagen, dass jetzt die Qualitätsmanager in den Unternehmen nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie die Innovationstreiber sind und sagen, ich springe da auf einen Zug sehr, sehr früh auf. Das heißt, das ist vielleicht auch noch so etwas, dass dort eine gewisse Zurückhaltung dann auch ist bei modernen Ansätzen. Das könnte vielleicht auch ein Grund sein. Also das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die dort relevant sind, die dazu führen, dass eher zurückgehalten wird und gesagt wird, nee, ich warte mal, wir können es weiter so machen wie bisher. Funktioniert ja auch.
Gehen wir gerne mal auf diese beiden Aspekte ein. Also Rolle des QM-Verantwortlichen. Vielleicht springen jetzt auch einige auf, die den Podcast hören und sagen, überhaupt nicht, wir sind die Innovation. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ausgestaltungen auch dieser Rolle. Das wird zumindest auch im DGQ-Netzwerk immer wieder auch angebracht. So, welche Rolle nehme ich denn ein? Vielleicht kannst du uns dazu gleich was sagen. Vorab würde ich noch, weil sie womöglich kleiner ist, diese Budgetsache ansprechen. Was ist deine Empfehlung, wenn das heißt, wir haben dafür kein Budget? Wie rechne ich vor, dass es vielleicht gar nicht darum geht, um die Frage?
Also man kann es super einfach rechnen. In unserem Fall, wir haben einen ROI-Kalkulator gebaut, wo man den Kalkulator kann sich jeder, der interessiert ist, kann den quasi bei uns anfragen und den auch für Konkurrenzsysteme kann den 1:1 genauso nutzen. Damit kann ich sehr, sehr einfach zeigen, dass die Effizienzgewinne schon nach weniger als einem Jahr das Invest rechtfertigen. Und da sind ja die ganzen Effektivitätsthemen nicht mit drin, dass ich vielleicht durch Audits Fehlerkosten einspare und solche Dinge sind dort gar nicht wirklich mit drin. Das heißt also, darüber einen guten Pitch im Prinzip aufzubauen intern, das hilft. Und da, ja, würde ich einfach empfehlen, quasi dann auf Hilfsmittel zurückzugreifen, das vernünftig aufzubauen, das klar zu kommunizieren. Und das schaffen auch Kunden von uns oder haben jetzt Kunden früher dann Interessenten geschafft, das aufzuzeigen zur Geschäftsführung. Und dann vielleicht auch den Impuls zu nutzen, wenn gerade Digitalisierungsthemen im Unternehmen vorangetrieben werden, dass man sich da wirklich an den Zug oder quasi mit dranhängt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was hilft, dass man versucht, diese Initiativen zu nutzen mit einer guten Berechnung, einfach nur auf der Effizienzschiene. Und der ganze Rest, der hilft, also dass ich vielleicht als QMler anders wahrgenommen werde, dass ich mit einer coolen Software um die Ecke komme und nicht mit irgendwelchen komischen Fragebögen, sondern dass man da auf einmal merkt, oh, da kommt jemand, das sind ja alles Dinge, die on top kommen, die kann ich aber nur qualitativ bewerten. Da würde ich mich nicht drauf fokussieren, sondern wirklich auf dieses rein rechnerische ROI berechnen und das dann dem Management vorstellen.
Okay, also Tipp 1 haben wir schon mal, ROI berechnen, dafür einen Pitch ausarbeiten. Jetzt fand ich ja die spannende Frage auch noch, wie versteht sich das Unternehmen, wie sind die einzelnen Rollen darin? Welche Erfahrungswerte hast du, in welcher Rolle Q-Verantwortliche sich selber im Unternehmen befinden? Wie unterscheiden sich vielleicht auch Rollen?
Also es gibt ein sehr unterschiedliches Rollenverständnis, würde ich sagen, bei den Unternehmen. Es gibt die Unternehmen, wo die Q-Rolle eine hohe Relevanz hat, wo auch ein selbstbewusstes Verständnis da ist. Und es gibt teilweise auch Unternehmen, wo dann der QMB oder die Qualitätsmanagementbeauftragte nachher ja eher eine sehr passive Rolle einnimmt. Und wir merken auf jeden Fall das Interesse auch zur Digitalisierung. Das ist immer dann da, wenn eher eine selbstbewusste Selbsteinschätzung der Rolle da ist, wenn die Qualitätsmanagerinnen und Manager dort wirklich aktiv auch in den Dialog reingehen und sich nicht verstecken. Also das ist schon ein großer Unterschied. Tatsächlich kann man sagen, wenn wir merken, dass jemand bei uns anfragt und sich schon selbst, sag ich mal, in dieser passiven Rolle sieht, dann wissen wir eigentlich, dass das keinen Erfolg haben wird, nachher eine Audit Cloud einzuführen. Und deswegen ist es natürlich, sag ich mal, für uns ein großes Interesse, dass Qualität, dass es sich selbstbewusst aufstellt, das Thema, dass man dort sich nicht versteckt, sondern dass man halt auch weiß, wie wichtig man fürs Unternehmen ist. Und das hilft uns als Anbieter natürlich dann auch, weil wir einfach merken, da haben wir mehr Erfolg.
Ich denke da auch so ein bisschen dran, wahrscheinlich kann passives sowas sein. Wir haben viele Bedenken, angefangen beim Datenschutz, das geht sowieso nicht, während vielleicht so die andere Haltung auch eher lösungsorientiert ist oder neugierig vielleicht auch. Ne? Also was bietet mir so die Software oder auch, und jetzt können wir mal einen Blick auf KI werfen, darüber hinaus auch noch künstliche Intelligenz. Was bietet denn da das Spektrum?
Also vielleicht, um da noch drauf einzugehen, also eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass häufig gerade die sehr, sehr stark Bedenkenträger oder sehr große Bedenkenträger sind Richtung Datenschutz, Informationssicherheit und Co., dass dort teilweise Kompetenz auch fehlt. Also wir merken, dass die wirklich kompetenten Ansprechpartner sich damit ganz, ganz intensiv auseinandersetzen, aber andere Fragen stellen, also zum Beispiel das richtige Abstraktionsniveau wählen, um dort wirklich sicherzustellen, dass wir im Auftrag Daten richtig verarbeiten oder auch das Informationssicherheitsniveau hochhalten. Und teilweise merkt man dann, dass Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, dass die einen erschlagen und einfach wirklich mit der Kanone auf einen schießen und alles quasi abfragen wollen, weil vielleicht nicht ganz klar ist, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Das heißt also, das ist für uns auch so ein Indiz. Und das bedeutet nicht, dass der eine oder die andere jetzt sozusagen im Auftrag des Unternehmens schlechter handeln oder fahrlässiger handeln, sondern einfach vielleicht mehr Erfahrung haben und dadurch auch klarer die Anforderungen diskutieren oder stellen können. Das ist auf jeden Fall noch so ein Ding, was wir immer wieder jetzt auch, was wir erkennen, wo man Muster erkennen kann.
Man kann sich Dinge ja auch anlernen, kann auch dort nochmal sich sicherer machen in bestimmten Sachen, wo man oftmals sagt, okay, das liegt vielleicht in einem anderen Bereich, da kommen dann immer schnell die Argumente. Die prüfe ich doch nochmal für mich und dann können wir auch entsprechend vielleicht anders und lösungsorientierter darüber beim nächsten Mal diskutieren.
Absolut. Also Kompetenzaufbau ist da, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Und genauso auch bei dem Thema KI, wo wir jetzt ja dann hinwollen.
Ja, bitte.
Genau, also vielleicht kann ich einfach so ein bisschen erzählen, was kann man machen mit KI im Audit? Also welche Möglichkeiten gibt es dort? Wir beschäftigen uns seit jetzt mehr als 5 Jahren eigentlich schon damit, also seit der Unternehmensgründung. Damals war mein Pitch vor Investoren, ich glaube, dass man mit Hilfe von KI-Auditdaten unternehmerisch wertvoll nutzen kann, war nicht erfolgreich. Wir mussten uns dann selbst finanzieren und so sind ein sogenanntes Bootstrapped-Startup, also nicht von Investoren finanziertes Startup. Aber dieses Thema hat uns von Anfang an begleitet und wir haben uns sehr früh damit beschäftigt, bevor der ganze OpenAI-ChatGPT-Hype gestartet ist. und haben dort zum Beispiel mit Ähnlichkeitsanalysen gestartet. Also das war so das erste Thema. Wie kriegt man es hin, Daten miteinander zu verschränken, um dieses Problem zu lösen, was ich ganz am Anfang skizziert habe, dass Wissen nicht transportiert wird. Das ist ein großes Thema, wo wir Lösungsansätze entwickelt haben, die man auch im Produkt nutzen kann. Und das andere Thema natürlich dann sehr, sehr stark durch den OpenAI, ChatGPT-Hype getrieben, die Nutzung von generativer KI. Das heißt also, dass ich dort einfach KI im Auditprozess nutzen kann, um bestimmte Aufgaben zu automatisieren oder mir Hilfestellung reinzuholen. Das sind auch, sag ich mal, große Themen, die den Prozess wieder effizienter machen, wo ich einfach schneller werden kann, wo ich stupide Arbeiten abgenommen bekomme. Das sind Dinge, die uns in zwei Stoßrichtungen begleiten gerade, wo es sehr, sehr interessante Veränderungen jetzt ja auch in den letzten Jahren gab.
Hast du noch ein konkretes Beispiel zu so einer Effizienzsteigerung, wo du sagen würdest, das kann ich direkt so einsetzen und damit spare ich mir 50% der Zeit, die ich sonst investieren muss?
Ganz stumpf, wenn ich zum Beispiel angehalten bin, Berichte zu schreiben zum Schluss, wo Prosatext drin sein muss. Das ist etwas, was wir eigentlich nicht empfehlen, wo wir sagen, wenn das Audit vorher schon so, sag ich mal, oder Feststellungen so aufgeschrieben sind, dass sie selbsterklärend sind, dann brauche ich nachher im Unternehmen, also im internen Kontext eines Audits, bei internen Audits brauche ich nicht noch einen riesen Bericht mit Prosatext. Aber wenn das irgendwie etwas ist, was gefordert wird, dann kann KI aus den ganzen Daten heraus, kann mir das ein Fazit erzeugen, wo ich viel, viel Zeit sparen kann. Das ist ein Beispiel. Oder genauso auf der anderen Seite, wenn ich Einladung erzeugen muss und vielleicht nicht so ganz der deutschen Sprache mächtig bin, als ein Beispiel, dann kann ich aus den Daten, die ich vorher eingegeben habe, kann ich mir einen Einladungstext generieren, der auch, dann nachher muss ich vielleicht noch was korrigieren, aber da kann ich auch Zeit einsparen. Oder im Audit-Kontext selbst, wenn ich Begehung mache, dann kann mir KI mittlerweile das Beschreiben von Bildern abnehmen. Das heißt, ich kann einfach hingehen und sagen, ich habe meine 50 Bilder in der Begehung gemacht, die möchte ich mir gerne vorbeschreiben lassen, kann die korrigieren nachher natürlich noch. Auch das ist etwas, wo wirklich viel, viel Zeit eingespart werden kann. Und Zusatzthema ist dann teilweise, dass KI Dinge entdeckt, die ich selbst nicht entdecke. Also auch das ist immer ganz interessant. Die Beschreibungen sind wirklich mittlerweile sehr, sehr gut, was die Modelle können. Und manchmal sieht man auch was so, ah, okay, da hat das KI-Modell was entdeckt, was ich vorher auf dem Foto, auf dem Bild gar nicht wahrgenommen habe.
Das ist ja auch nochmal ein guter Punkt, so dieses Erkennen. Da spielt jetzt der Mensch wieder eine wichtige Rolle. Also das Gleichgewicht von einem Vertrauen in künstliche Intelligenz, die mir ja was erstellt. Und dann ist ja da noch der Mensch. Welche Rolle siehst du zukünftig auch, die wir als beteiligte Person da drin einnehmen können und müssen? Wie viel Vertrauen kann ich in so eine Intelligenz legen?
Erstmal würde ich einer KI nicht vertrauen. Und ich glaube, das ist häufig auch so ein Missverständnis. Also viele sagen, nee, ich setze das nicht ein, weil man kann dem ja nicht vertrauen. Aber das ist aus meiner Sicht ein falscher Schluss. Weil nachher ist es genauso in einem Gespräch, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, treffe und mir jemand was erzählt, dann bewerte ich das erstmal. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich ein Ergebnis aus einem generativen KI-Modell bekomme, dann muss ich es bewerten. Und deswegen machen wir oder implementieren nur Anwendungsfälle, wo nachher der Mensch eine Hilfestellung bekommt von der KI und es nachher selbst nochmal bewerten muss und sagen kann, ja, das war gut oder das war schlecht. Wir haben zum Beispiel auch Anfragen bekommen, wo es darum ging, nachher Anforderungen zu vereinheitlichen, also aus dem Luftfahrtbereich, wo dann irgendwie Boeing und Airbus und noch die EASA und so weiter, die haben ganz viele Anforderungen. Und dann wollte der Betrieb gerne oder dieser QMB wollte gerne, dass die Anforderungen durch die KI vereinheitlicht werden und dass man nachher daraus eine Audit-Checkliste erzeugt. Und das ist zum Beispiel ein Fall, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil da darf ich nicht rein vertrauen, dass das nachher korrekt ist. Und da muss ich es doppelt machen. Dann hat mir die KI was generiert und ich muss nachher eigentlich nochmal komplett alle Anforderungen durchsuchen und gucken, ob das passt. Und dementsprechend, also nachher sehe ich gerade die generative KI, da sehe ich so, das ist ein Sparringspartner, das ist ein Modell, was mir helfen kann, aber der Mensch muss zum Schluss im Regelkreis derjenige sein, der entscheidet, ob das, was da rausgekommen ist, passt oder ob es nicht passt.
Und auch da spielen die Erfahrungswerte haben ein großes Ausmaß in dem Sinne. Das heißt, ich höre bei dir raus, dich damit zu beschäftigen, wie kann uns KI helfen, auch da Tests zu fahren und selber mitzulernen, wird ja ein Schwerpunkt sein, um das auch gut einsetzen zu können.
Was ich empfehlen kann, von ganzem Herzen an alle QMler da draußen, beschäftigt euch mit KI im Kontext von Qualitätsmanagement, von Auditmanagement, weil es ist einfach ein Werkzeug, das wird nicht mehr weggehen. Und das ist genau das Gleiche, wenn ich einen Handwerker habe. Der eine kommt mit der Bohrmaschine und der andere kommt noch irgendwie mit dem Meißelchen an. Wen werde ich beauftragen? Ich werde den Handwerker nehmen, der die Bohrmaschine betreiben kann. Und das ist genau das Gleiche, das sehe ich auch mit dem Werkzeug der KI, der generativen KI. QMler, die sich damit beschäftigen, die werden im Zweifel diejenigen verdrängen, die es nicht tun. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch ein bisschen tiefergehend sich damit zu beschäftigen. Also nicht nur mal selbst vielleicht im Privaten mit ChatGPT zu experimentieren, sondern einfach zu schauen, was kann ich machen in dem Kontext, tiefergehend zu lernen. Und da gibt es mittlerweile auch viele Angebote, die auch zum Beispiel im Kontext der DGQ entstehen, zum Thema KI-Einsatz im Qualitätsmanagement. Also da auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen.
Wir könnten noch ziemlich lange, glaube ich, uns genau darüber unterhalten und noch philosophieren, kommen aber leider schon Richtung Ende des Podcasts. So schnell kann es gehen. Vielleicht gibst du uns noch so einen kleinen Ausblick, wenn du so ein bisschen in die Glaskugel schaust. Wo stehen wir denn so in 5 Jahren deiner Meinung nach?
Es ist eine gute Frage und wir können jetzt aus der technischen Sicht sehen wir zum Beispiel das Thema Speech to Audit. Das ist etwas, was uns treibt. Das bedeutet so die Vision, dass ich nachher eigentlich gar kein System mehr brauche, wo ich irgendwie meine Feststellung eintragen muss, sondern dass ich ein Mikro, wie wir das jetzt gerade nutzen im Podcast, dass man das auf den Tisch stellt und dass ich ein Auditgespräch führen kann und aus dem heraus Dinge transkribiert werden, in Feststellungen umgewandelt werden und ich dann automatisiert einen Bericht daraus bekomme, den ich natürlich nochmal anpassen kann. Das funktioniert technisch schon. Also alle Bestandteile, die ich gerade aufgezählt habe, die sind da und wir haben dort experimentell haben wir ein System gebaut, das klappt, das kann ich jetzt verwenden. Ich glaube, interessant wird nachher sein, wie macht der Mensch mit? Also in diesem soziotechnischen System, wie sieht das aus, wenn ich als Auditor ankomme, so, ach ja, ich bin wie früher der Chefarzt, der sein Diktaphon dabei hat. Ich lege das jetzt mal hier hin. Ist das für euch in Ordnung, wenn ich das die ganze Zeit aufzeichne? Ich mache auch noch die ganze Zeit Videos und Fotos und sowas. Und das ist die große Frage. Und da glaube ich, dass nachher technisch diese Vision gar nicht das, also da wird es, die Technik wird es nicht blockieren, sondern nachher wird es etwas sein, wo die Menschen sagen oder entscheiden werden, nehmen sie sowas an oder nicht, wird das positiv wahrgenommen. Im Zweifel wird es wahrscheinlich so sein, dass nicht Deutschland der Vorreiter sein wird oder in Deutschland diese Technologie die Vorreitertechnologie sein wird, sondern in anderen Ländern, wo vielleicht mehr Technikoffenheit herrscht. Aber das ist so die Vision, die wir sehen, die teilweise technisch schon da ist und wo ich sehr gespannt bin, was da noch kommt, welche Modellveränderungen es geben wird. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden.
Und ich würde sagen, dann sprechen wir wieder hier in dem Podcast dazu und schauen mal, welche Länder da die Vorreiter waren und wie es tatsächlich sich ergeben hat. Vielen, vielen Dank, Alexander, für dein heutiges Ausführen hier, für deine Statements und die eindrücklichen Schilderungen. Schön auch, dass wir so ein paar, glaube ich, ganz konkrete Tipps haben. Vielleicht haben wir ja auch einige von Ihnen da draußen jetzt gerade erreicht, um auch noch mal ein bisschen mehr Lust zu machen. Ich glaube, es sind vielversprechende Sachen dabei. Du hast aufgezeigt, wie uns auch Digitalisierung und KI beim Audit wirklich auch unterstützen kann. Dafür ganz herzlichen Dank und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wir hoffen, Sie konnten einiges Spannendes mit rausnehmen und wir freuen uns wie immer, wenn Sie uns Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie's gut.
Danke auch nochmal. Ciao.